Bevor wir loslegen, ein Vers aus der Apostelgeschichte, einen sehr bekannten Vers, Apostelgeschichte 2, im Vers 42. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Frage an euch, kann sich ein Gotteskind es sich leisten auf die Gemeinschaft mit anderen Geschwistern? Die Frage nach einem Verzicht auf Gemeinschaft mit Gotteskindern, mit Geschwistern, erscheint so wie widersinnig, dass man eigentlich geneigt ist, sie spontan zu verneinen. Das ist eigentlich auch umso verständlicher, weil Gott die Gemeinschaft nicht nur zwischen den Menschen allgemein, sondern zwischen seinen Kindern im Besonderen ja will. Die ersten Seiten der Bibel berichten uns, dass er den Menschen auf Ergänzung geschaffen, ihn also zur Gemeinschaft bestimmt hat. Für das geistliche Leben gilt das ebenso. Wir lesen ja hier in Apostelgeschichte Vers 42, dass unter den vier Säulen der Gemeinde Gottes auf Erden die Gemeinschaft an zweiter Stelle genannt wird. Gott misst ihr also einen hohen Stellenwert bei. Aus dem Textzusammenhang ergibt sich, dass hier die Gemeinschaft gemeint ist, die Jesu Nachfolger in einer örtlichen Gemeinde mit anderen Gotteskindern praktizieren. Gelegentlich trifft man jedoch auf gläubige Menschen, die nicht bereit sind, sich einer Ortsgemeinde anzuschließen. Der Hinweis, dass sie als Gläubige zu einer ständigen und verbindlichen Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern bestimmt seien, stößt bei ihnen auf Nichtverstehen, mitunter, und man kann sich dieses Eindrucks nicht erwehren, sogar auf Nichtverstehen wollen. Sie meinen, das Lesen der Bibel, das Hören von Radiobotschaften, Gottesdiensten im Fernsehen, die Teilnahme an einem Hauskreis sowie der gelegentliche Besuch evangelistischer Veranstaltungen entspreche ihrem Bedürfnis nach Gemeinschaft vollkommen. Es sei doch das Wichtigste, mit dem Herrn Jesus selbst Gemeinschaft zu haben, und die werde ja durch ihr Verhalten in keiner Weise in Frage gestellt. Hier wird leider außer Acht gelassen, dass die Gemeinschaft der Gläubigen mit dem Vater und dem Sohne nach biblischer Lehre zwangsläufig die ständige, verbindliche und nicht die gelegentliche, unverbindliche Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern zur Folge hat. Sich ihr verweigern heißt, Gott ungehorsam zu sein. Doch wundern wir uns nicht. Satan versucht nicht nur, Kinder im Glauben über die Bedeutung ihrer Gemeinschaft mit anderen Erlösten zu täuschen. Er tut es jeden Tag aufs Neue. Wer von uns würde zu behaupten wagen, er habe das im eigenen Leben noch nie verspürt? Dem Widersacher sind alle Möglichkeiten, und seien sie noch so banal, recht, uns von der Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern abzubringen. Das kann ein Zerwürfnis mit einem anderen Bruder oder einer Schwester, ein nicht verstandener Weg des Herrn mit uns, körperliche Ermüdung oder schlicht Bequemlichkeit sein. Wehe, wenn es ihm gelingt, uns wirklich so weit zu bringen, seinen Einflüsterungen zu folgen und auf das Zusammensein und auf die Gemeinschaft mit unseren Geschwistern unter dem Wort, wenn auch nur befristet, zu verzichten. Die Auswirkungen eines solchen Verzichts auf unser Verhältnis zu unserem Herrn werden nicht lange auf sich warten lassen. Es ist also möglich, aus eigenem Entschluss auf die Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern zu verzichten, obwohl alle, die dies tun, spüren, dass sie sich diesen Verzicht eigentlich nicht leisten können. Er wird ihnen in der Folge, besonders dann, wenn er andauert, schaden. Wir wollen uns kurz mit den Auswirkungen eines solchen Verhaltens auf das Leben gläubiger Menschen beschäftigen. Verzicht auf Gemeinschaft behindert Wachstum. Nach der sprachlichen Deutung ist Gemeinschaft mehr als die bloße Verbundenheit von Personen und Völkern. Laut Duden ist sie auch das Zusammensein, Leben und Arbeiten mit anderen. Das gilt für Gemeinschaft von Gotteskindern in erhöhtem Maße, weil sie Ergebnis und Ausdruck ihrer Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ist, in die hinein sie Gott selbst berufen hat. Ist es wirklich ihr Anliegen, seinen Willen gemeinsam zu erkennen und seine Aufträge auch gemeinsam zu erfüllen, dann erschöpft sich ihre Gemeinschaft nicht nur im Zusammensein. Sie werden sich der Möglichkeiten und Kräfte bewusst, die dem Leib Christi durch seine organische Verbundenheit mit dem erhöhten Herrn als Haupt gegeben sind, um von ihm froh Gebrauch zu machen. In dem Maße, in dem dies gelingt, wird die Gemeinschaft der Gotteskinder zu einer Lebens-, Arbeits- und Tragegemeinschaft. Das harmonische Funktionieren des Leibes zur Erfüllung seiner Aufgaben zeigen uns biblische Aussagen in 1. Korinther 12 und in Epheser 4. Diesen gottgewollten Normalzustand kommt die Gemeinde Jesu dann am nächsten, wenn sich in den Ortsgemeinden möglichst kein Glied der Gemeinschaft mit anderen und den daraus erwachsenen Pflichten und Rechten entzieht. Ihre Wahrnehmung trägt zum Wachstum des Leibes und damit auch zum Wachstum aller ihm angehörenden Glieder bei. Wer also meint, aus welchen Gründen auch immer auf die Gemeinschaft mit seinen Geschwistern verzichten zu können, unterliegt einem verhängnisvollen Irrtum. Er muss sich nicht wundern, wenn es in seinem Leben bei andauerndem Verzicht auf Gemeinschaft zum geistlichen Krüppelwuchs kommt, der wiederum das Eingreifen des Herrn der Gemeinde zur Folge hat. Die Bibel berichtet uns von gläubigen Menschen, in deren Leben es zu solchen Mangelerscheinungen wegen eigenen Verschuldens gekommen ist. Das Leben jedes Gläubigen ist auf Entwicklung zu einem vorgegebenen Ziel, das heißt dem Vollmaß des Wuchses der Fülle Christi angelegt, so sagt es der Epheserbrief. Dieses Ziel zu erreichen, sollte allen Gläubigen ein Anliegen sein, als besonderer Dank für Golgatha. Der Verzicht auf Gemeinschaft mit anderen Gläubigen unter Gottes Wort ist zugleich der Verzicht auf das Erleben der Gegenwart des Herrn Jesus. Allen, die so handeln, geht der ihnen vom Herrn zugedachte Segen verloren. Das kommt am treffendsten in dem Bericht in Johannes 20 in den Versen 19 bis 24 zum Ausdruck. Die Jünger sind aus Furcht vor den Juden hinter verschlossenen Türen versammelt. Und plötzlich steht der auferstandene Herr in ihrer Mitte. Alle Furcht weicht. Die Freude tritt an ihre Stelle. Doch nicht genug. Der Herr, um den sie alle noch vor wenigen Minuten banken, spricht seinen Frieden. Sendet sie zum Dienst aus und vermittelt ihnen den Heiligen Geist. Doch Thomas erlebt das nicht. Er fehlt. Welch ein Verlust für ihn. Der Segen, den die Jünger in der Begegnung mit dem Auferstandenen erlebt hatten, war ihm verloren gegangen. Daran ändert nichts, dass der Herr Jesus ihm in seiner unbegreiflichen Liebe später dann doch noch begegnet ist. Vielleicht will der Herr auch uns gerade dann besonders segnen, wenn wir meinen, auf das Zusammenkommen einmal verzichten zu können. Lasst uns aus dem Erleben der Jünger lernen, dass wir immer etwas versäumen, wenn die Seinen um den Herrn versammelt sind, ohne uns. Weil die Apostel um die große Bedeutung der Gemeinschaft für das Leben jedes Gläubigen wussten, haben sie ihre Geschwister nachdrücklich ermahnt, das Zusammenkommen nicht zu versäumen. Sie hatten es erfahren, dass der erhöhte Herr in der Mitte der Seinen ihnen nicht nur seinen Segen schenkt, sondern sie auch bereit und fähig macht, seinen Auftrag zu empfangen. Gläubige Menschen tun gut daran, ihr Leben in Jesu Nachfolge ständig daraufhin zu beobachten, ob sie es in Übereinstimmung mit dem Willen des Herrn führen. Die Bibel ermahnt sie nicht nur zu prüfen, ob sie im Glauben sind, sondern fordert sie sogar auf, ihr Heil mit Furcht und Zittern zu bewirken. Im Epheserbrief werden sie ermahnt: Wandelt als Kinder des Lichts, besteht in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit, indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. Epheser 5, die Verse 8 und 9. Alle, die diese Forderung der Bibel ernst nehmen, wissen, wie schwer es ist, sie auch zu erfüllen. Nur allzu schnell ermüden wir in dem Bemühen, unser Nachfolgeleben auf Dauer verbindlich zu gestalten. Hinzu kommt, dass auch gläubige Menschen versucht sind, ihr Leben als Jünger günstiger zu beurteilen, als sie es tatsächlich führen. Sind wir nicht geneigt, mit dem eigenen Fehlverhalten nachsichtsvoller umzugehen als das mit unserer Geschwister? An dieser Stelle wird der hohe Wert der Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern deutlich. Sie ist uns von Gott gegeben, damit wir auch aufeinander Acht haben. Dass alle in der Heiligung leben und bei niemandem Entwicklungen laufen, die zur Sünde werden und die Auswirkungen der göttlichen Gnade behindern können. Darum werden wir aufgefordert, uns in aller Weisheit gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern zu lehren und zu ermahnen. Kolosser 3, Vers 16. Und einander die Vergehung zu erkennen und füreinander zu beten, damit wir geheilt werden. So heißt es im Jakobus 5. Gelingt es einander, bei erkanntem Fehlverhalten seelsorgerlich zu dienen, dann wird der Betroffene schnell die Hilfe des Herrn Jesus erfahren. Geschieht dieser Dienst im Geiste seiner Liebe, wird ihm jeder peinliche Beigeschmack fehlen. Bei Verzicht auf Gemeinschaft unterbleibt die nötige Korrektur. Ihr Fehlen wird sich auf Dauer schädlich auswirken. Das Wissen um eigenes unkorrigiertes Fehlverhalten erschwert außerdem die Wiederaufnahme der Gemeinschaft mit den Geschwistern und beeinträchtigt das persönliche Verhältnis zum Herrn. Darüber hinaus wird es den Betroffenen immer mehr in eine einsam machende Isolierung treiben, die ihn in Gefahr bringt, den Angriffen Satans zu erliegen. Wir halten fest, dass ein andauernder Verzicht auf Gemeinschaft denen, die ihn üben, schadet. Daneben beraubt er sie ihrer eigentlichen Bestimmung. Kinder Gottes sollen nach Epheser 1, Vers 6 zum Preise der Herrlichkeit der Gnade ihres Gottes da sein. So wie der Sohn, unser Herr, während seines Erdendaseins den Vater verherrlichte, sollen auch sie ihn und den Vater verherrlichen. Wie kann man das besser tun als in der Gemeinschaft mit anderen Gotteskindern? Es scheint nicht ohne Bedeutung, dass bei der Aufzählung der vier Kennzeichen der Gemeinde Gottes auf Erden die Gemeinschaft zwischen der Lehre und dem Brechen des Brotes genannt wird. Dieses will uns doch sagen, dass die durch den Heiligen Geist gewirkte Gemeinschaft aus der gehorsamen Beachtung der Lehre der Bibel lebt und arbeitet. Und eine solche Gemeinschaft wird dem eigentlichen Anliegen des Mahls gerecht werden. Sie feiert es, um anbetend seiner zu gedenken, dessen Liebe sie von Sünde und Tod befreit hat. Ich kann meinen Herrn jedoch nicht auf diese Weise loben, wenn ich aus eigenem Entschluss auf die Teilnahme der Mahlfeier verzichte. Das ist ein schwerwiegender Verlust, denn es ist die Aufgabe der Kinder Gottes, den Herrn Jesus für seine hingebende Liebe zu ehren und den Vater für die Gnade des Sohnes zu verherrlichen. Der Lob unseres Gottes wird zwar erst im Himmel überwältigend schön erklingen, doch er sollte schon hier auf der Erde geübt werden. Das kann und soll jeder Gläubige gewiss auch für sich tun. Überzeugender aber geschieht es durch die Gemeinschaft der Erlösten. Nein. Ein Verzicht auf Gemeinschaft mit anderen Kindern Gottes kann sich ein Gläubiger auf keinen Fall leisten. Tut er es doch, wird er nicht nur Schaden leiden, sondern zugleich dem Herrn Jesus und unserem Vater im Himmel etwas von dem Lob nehmen, auf das sie Anspruch haben. Wenn wir über Gemeinschaft der Gläubigen nachdenken, sehen wir sicher vordergründig den Bereich der Gemeindezusammenkünfte und die Menschen, die Geschwister, denen wir dort begegnen. Unsere Gemeinschaft soll und kann nicht nur auf unsere Gemeindezusammenkünfte beschränkt bleiben, sondern wir müssen den gesamten Bereich unseres Lebens im Auge behalten. Mir drängt sich dabei immer zwei Bilder auf. Anlässlich einer Konferenz hörte ich von einem Bruder folgende Aussage. Früher war das Leben in der Gemeinde für mich Freude. Heute ist es für mich nur noch harte Pflicht. Das ist ein Bild eines Mannes, der sich für seine Geschwister aufreibt, der in der Gemeinschaft in Not geraten ist, dem die harte Last der Sorge um seine Geschwister viel Freude geraubt hat und der anfängt, des Segens der Gemeinschaft verlustig zu gehen. Das andere Bild ist das eines Christens, der unbekümmert in seiner Gemeinde lebt, nach dem Motto: Hier bin ich, so wie ich bin, und nun habt mich mal alle ganz schön lieb. Wir sind uns sicher darüber einig, dass sich zwischen diesen beiden Extremen unser Gemeindeleben abspielt und unsere Kontakte oder Gemeinschaft außerhalb unserer Zusammenkünfte oft geprägt wird. Ganz gewiss sind wir gut beraten, wenn wir aus unseren durch Praxis und Erfahrung im Umgang mit unseren Geschwistern geprägten Denken und Verhalten uns zurückbesinnen auf den Maßstab und die Grundregeln, die uns die Bibel für das Leben in der Gemeinschaft gibt. Erstens, Gott schafft den Mensch in seinem Bilde und erhebt ihn damit über die übrige Kreatur zu einem gemeinschaftsfähigen Wesen. Er hat eine lebendige Seele. Die Liebe Gottes in ihrer Vollkommenheit bedarf eines Gegenübers, das in freiwilliger Entscheidung Gott als den alleinigen, ausschließlichen Mittelpunkt seiner gemeinschaftlichen Beziehung anerkennt. Damit das durch die Schöpfer geschöpft grenzenbestimmte Verhältnis eine Entsprechung findet, schafft Gott Mann und Frau und gibt die Familie als Zelle der Gemeinschaft. Zweitens, im Verlauf der Menschheitsgeschichte des Volkes Gottes, also Israel, und in der Geschichte der Gemeinde Jesus, wird dieses Prinzip der Liebe Gottes und damit verbunden der Wechselbeziehung gleich Gemeinschaft aufrechterhalten und ist Ausdruck des Lebens in seinem umfassenden Sinn. In der Geschichte der Gemeinde wird uns nach Gottes Willen durch sein Wort das Bild des Lebens vorgestellt. Haupt und Glieder sind Organismus. Haupt und Glieder eines Organismus sind in einer lebensnotwendigen Weise miteinander verbunden und einander zugeordnet. Drittens. Ziel des Heiligen Geistes ist die Verherrlichung und Ehre Gottes des Vaters und seines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Alles Handeln und Wirken in der Gemeinde und der Gemeinde selbst ist auf sein Einssein gerichtet, in Bewegung auf das Haupt zu, hin zu Christus. Damit findet Gemeinschaft nicht nur ihren äußerlichen Ausdruck, sondern ist geistliche Grundlage und Wesenszug der Gemeinde bzw. der einzelnen Glieder. An der Geschichte des Volkes Israels werden uns die Bedingungen des Segens Gottes über sein Volk deutlich. Immer wenn Israel mit ungeteiltem Herzen auf Gott ausgerichtet war, dann gab es Wohlergehen im Volk, im familiären, wirtschaftlichen und politischen Bereich. Die einzelnen Glieder der Gemeinschaft hatten ein Ziel, eine gemeinsame Ausrichtung. Und diese war die in Beachtung der Gebote Gottes durch auch gleichzeitig die gegenseitige Hilfe des Einzelnen untereinander und füreinander. Das Verständnis und die Praxis der gelebten Gemeinschaft Gottes mit seinem Volk und Gliedern diente als Basis für das gemeinschaftliche Handeln untereinander. In der neutestamentlichen Gemeinde wird dieses Verhältnis und die Abhängigkeit noch viel deutlicher. Das Liebesverhältnis des Christus als das Haupt zu seiner Gemeinde, den Gliedern, ist die Bedingung für das Leben der Glieder der Gemeinde untereinander. Der Herr Jesus liebt uns. Menschwerdung und Hingabe seines Lebens auf Golgatha sind die sichtbaren Beweise. Der auferstandene Herr ist um die Glieder seines Leibes besorgt, bis sie in der Vereinigung mit dem Haupt ihm selbst zur Ehre und zur Herrlichkeit Gottes sind. Wo diese Liebe in uns der Maßstab unseres Handelns untereinander ist, kann auch der Segen Gottes fließen. Das offenbart sich nicht nur in unseren Zusammenkünften, sondern ist auch Praxis außerhalb der Gemeindezusammenkünfte im gegenseitigen Besuch und Austausch. Wir sind ein Leib und ein Geist, haben eine Hoffnung der Berufung, einen Herrn, einen Glauben, eine Taufe und einen Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Von dieser Basis her, verbunden durch das Band des Friedens, können alle geistlichen Tugenden und Fruchtarten des Geistes zum Wohl und zur Aufarbeitung Aufbauung des Einzelnen wirksam werden. Das alles mag uns sehr theoretisch erscheinen. Aber nur an der Ausübung dessen ist die einwandfreie Funktion gewährleistet und der Segen Gottes wird sichtbar. Paulus schreibt im Kolosserbrief von den Tugenden der neuen Menschen, die nun miteinander aus dem reichlich in ihnen wohnenden Wort heraus sich in aller Weisheit lehren. Das heißt, eine Hilfe geben können für das Leben im Alltag, im Beruf und in der Familie. Sie ermahnen sich gegenseitig in der lebendigen Hilfe in allen Fragen geistlichen Lebens, und das meint wieder unser ganzes Leben, von morgens bis abends. Sie wären fähig zu loben und Gott zu singen in ihren Herzen in Gnade. Hier gehört jeder Einzelne im Geben und Nehmen, im Dienen und Bedientwerden dazu. Im Epheserbrief werden uns die Glieder des Leibes gezeigt, die durch die Gelenke der Darreichung miteinander verbunden, hinwachsen zu ihm, unserem Herrn, der das Haupt ist. Wir haben die Verheißung Gottes, seinen Segen zu erfahren, wenn wir unseren Alltag durchleuchten und unsere Handlungen und Motive an diesem göttlichen Maßstab prüfen. Wir wollen nicht mutlos werden, wenn dieses hochgesteckte Ziel uns als nicht erreichbar erscheint. Fangen wir doch an dem Punkt an, der uns jetzt gerade in diesem Moment einfällt. Und trauen wir es dem Heiligen Geist zu, uns dazu zu bringen, zur Veränderung, zum Ziel. Alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. So heißt es im Kolosser 3, Vers 17. Menschen sind wie gute Streichholzschachteln. Sie haben an beiden Seiten Reibflächen, an denen sich der andere schnell entzünden kann. Unser alltägliches Zusammenleben in Familie und Gemeinde ist davon mehr oder weniger stark gekennzeichnet. Solange wir als Menschen auf dieser Erde leben, werden wir auch mit diesen Auswirkungen menschlichen Lebens zu kämpfen haben. Die Sünde des Menschen in seinem Herauswinden aus der Hand Gottes ist sein unablässiges Streben nach Verwirklichung seines eigenen Ichs. Wir dürfen nicht die Augen davor verschließen, dass auch gläubige Menschen davon betroffen sind. Unser Leben weist noch viele Züge der Ichthaftigkeit auf. Die Unterschiedlichkeit unserer sozialen Stellung, die verschiedene Begabung und der Intellekt, sogar die Unterschiedlichkeit der geistlichen Gaben, die dem Einzelnen in der und für die Gemeinde gegeben sind, werden zum Anlass, dass mancherlei Untugenden offenbar werden. Neid, Zank, Streit, Wortgefecht, Auseinandersetzungen und übles Nachreden lassen das Miteinander zur echten Not werden. Wir wollen dieses Bild nicht zu sehr ausmalen, denn uns allen ist sicher bewusst, wie sehr der Bruder oder die Schwester hier und da geistlichen Nachholbedarf haben. Habe ich das alles bei mir nicht auch schon selbst entdeckt? Eines ist uns gemeinsam, dass wir alle unter dieser Not leiden und uns doch nur schwer aus diesem Ich-Kreis herauswinden können. Wenn wir diese Not überwinden wollen, dann müssen wir uns zunächst eingestehen und erkennen, wo und welche Art unsere Reibflächen sind. Nur das ehrliche Erkennen eines Mangels, einer Schuld oder Sünde lassen uns zum Umdenken, also zur Buße kommen und sind der Anfang von Veränderung im Leben. Paulus spricht in seinen Briefen selbstverständlich von Unterschieden. Unterschiede in der Begabung, er spricht von Starken und Schwachen, von Herren und Sklaven, von der Unterschiedlichkeit zwischen Mann und Frau. Dennoch spricht er auch vom Einssein in Jesus Christus, dem Haupt. Deshalb muss unser Augenmerk auf die biblische Funktion des Hauptgliederverhältnisses gerichtet sein. Ist hier bei uns Nachholbedarf? Sucht, was droben ist, wo der Christus ist. Sinnet auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Die Grundtendenz unseres Denkens und Handelns ist zielgerichtet auf das Haupt. Solches Sinnen und Denken verändert meine stille Zeit, das Gebet, Reden und Hören in der Gegenwart des Vaters und des Herrn. Er verändert meine Einstellung zum Beruf, zur Arbeit in allen Bereichen, verändert meinen Sorgengeist und die Fürbitte füreinander. Die Antwort Gottes auf solches Streben und Sinn bleibt nicht aus. Wir werden verwandelt durch die Erneuerung unseres Sinnes und können prüfen, was der Wille Gottes ist. Das Gute, das Wohlgefällige, das Vollkommene. Von daher wird unser Handeln und Zusammenleben miteinander einen anderen Antrieb haben. Nicht mehr ich stehe im Mittelpunkt, sondern der Herr. Für ihn und von ihm her kann ich jetzt dienen. Erlebe, wie das, was ich einem seiner Geringsten tue, ihm getan habe. Die Ermahnung für den anderen ist nicht mehr überhebliche Zurechtweisung. Das eisige Schweigen in ungeklärten Gegensätzlichkeiten wird zum Bekennen und Vergeben untereinander. Wir können jetzt die Schwachheit der Schwachen tragen, ohne selbst überheblich zu werden. Wir lernen einander vergeben, wenn wir Klage gegeneinander haben. Damit wird der Weg frei zum Lob singen in unserem Herzen in Gnade und alles, was wir tun, geschieht im Namen Jesu, im Wort oder im Werk, und dem Vater wird Dank durch ihn. Die Gemeinschaft der Gläubigen hat jetzt das eine Ziel. Der große Gott, unser Herr, unser Vater und unser Herr Jesus Christus können sich verherrlichen. Deshalb ist es immer wieder wichtig, Gemeinschaft zu pflegen mit anderen Geschwistern und die Gemeinschaft, wenn es geht, nicht zu versäumen.